Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge und freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Wie wir aktuell draußen sehen, befindet sich die Natur im Wandel und beschreitet im Rhythmus der Jahreszeiten den Weg hin zu einer neuen Generation. Die Vögel sind emsig dabei, ihre Nester zu bauen und auch sonst blühen die ganzen Pflanzen, die Natur erwacht zu neuem Leben. Daher fand ich es mehr als angebracht, diese Folge dem Naturschutz zu widmen und mich mit einem Experten zum Thema Natur auszutauschen. Und heute Morgen darf ich René Greiner willkommen heißen, der als Landschaftsökologe beim Landesjagdverband arbeitet und uns heute einen Einblick in seine Tätigkeit gibt. Hi René, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Philipp.
René, ja, wie gesagt, wir haben jetzt Mitte, Ende März und es tut sich einiges da draußen. Ich habe erst am Freitag Eichhörnchen gesehen, die Futter sammeln, vermutlich für den Nachwuchs. Ich weiß nicht, ob da gerade Nachwuchs ansteht bei Eichhörnchen. Dann waren wir vor 2 Wochen wandern an der Burg Teck. Da waren sogar die Felsen gesperrt, weil da gerade Greifvögel brüten und in Ruhe gelassen werden müssen. Letzte Woche sah ich auch Raben, die Zweige gesammelt haben, also auch vermutlich mit Netzbau beschäftigt sind. Also alle sind darauf bedacht, sich's gemütlich zu machen für den Nachwuchs. Du bist ja Landschaftsökologe und bist bestimmt aktuell auch da mit einigen Projekten zugange. Erzähl mal, mit was beschäftigst du dich gerade und was bewegt dich aktuell?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung hier zu dir und dass du auch dem Naturschutz hier so viel Raum eingibst, weil das natürlich ein Thema ist, was mich persönlich sehr stark bewegt, uns alle aber eigentlich angeht und viele Leute haben einfach das gar nicht so ganz auf dem Schirm, dass es da noch viel, viel mehr draußen gibt in dem Raum, der uns so umgibt und wo wir eben wohnen. Ja, aktuell beschäftigt mich eigentlich genau die Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, Frühling. Es steht alles in den Startlöchern, es geht los, es gibt Tiere, die haben schon Nachwuchs, die versorgen hier schon fleißig ihre Jungen. Andere, die sind kurz davor oder suchen jetzt gerade noch ihren Platz, wo sie dann ihre Jungen großziehen. Und das bestimmt jetzt natürlich aktuell so das Thema. Beruflich haben wir verschiedene Projekte. Ich denke, da werden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, was wir so beim Landesjagdverband dort in dem Bereich Naturschutz und Wildtiermanagement machen. Mhm, ja. Ein Beispiel aber, weil es jetzt so schön auch zum Frühling passt, aktuell findet die Balz des Rebhuhns statt. Rebhuhn mittlerweile vom Aussterben bedroht, seit 1980 um über 90% im Bestand zusammengebrochen. Also da ist wirklich 5 vor 12, dass was getan wird. Da haben wir auch Projekte, wo wir dran sind. Und damit wir aber diese Schutzmaßnahmen ganz gezielt dorthin bringen können, wo es noch Rebhühner gibt, findet momentan ein Monitoring statt. Das heißt, wir schauen, wo gibt es denn noch Rebhühner? Und das kann man eben zu dieser Balz hervorragend machen. Weil der Rebhahn ruft quasi in den Abendstunden und grenzt sein Revier ab. Und zu der Zeit sind wir auch draußen, haben einen kleinen Lautsprecher dabei und spielen dort einen Ruf von einem Rebhahn ab. Und dann denkt er, es kommt ein Konkurrent und antwortet. Und dann wissen wir, wo er sitzt. Und so können wir eben ganz genau feststellen, wie viele Rebhühner gibt es in einem bestimmten Gebiet und können dann eben schauen, ob die Schutzmaßnahmen greifen.
Ja, das stelle ich mir unglaublich spannend vor. Allein schon am Abend in der Natur zu sein und einfach zu hören und zu schauen, was passiert. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich im Wald unterwegs bin und ja, das kann ich jedem mal mitgeben, einfach mal stehen bleiben und hören, da steckt so viel Leben im Wald, Frösche, kleine Tierchen, die dann im Unterholz zugange sind. Ja, unglaublich. Rebhuhn hast du gesagt, aktuell vom Aussterben bedroht, Bestand ist eingebrochen. Wie steht es denn allgemein um den Artenschutz in Deutschland? Man liest regelmäßig vom Feldhamster, dass auch der Feldhamster zu kämpfen hat. Laufen da auch Schutzprojekte oder welche Schutzprojekte betreut ihr, abgesehen vom Rebhuhn?
Ja, bei uns ist es ja so, der Landesjagdverband ist ein Dachverband der einzelnen Jägervereinigungen, die es so auf Landkreisebene gibt. Das heißt, wir beschäftigen uns primär mit Tieren, die auch im Jagdrecht sind. Das heißt aber nicht, dass die bejagt werden. Zum Beispiel das Rebhuhn oder auch das Auerhuhn sind Tierarten, die sind noch im Fokus der Jägerschaft. Die wurden früher mal bejagt, man hat es dann eingestellt, auch weil der Bestand zurückgegangen ist aufgrund der Lebensraumveränderung. Aber die Jägerinnen und Jäger im Land, die fühlen sich noch verantwortlich für diese Arten und nehmen dann in solchen Artenschutzprojekten oftmals eine tragende Rolle ein. Sei es als Vermittler in Richtung Landwirtschaft, wenn es um die Flächenakquise geht, also wo können wir eben Schutzmaßnahmen umsetzen. Aber wenn es dann auch um das Thema Monitoring geht in Zusammenarbeit mit dem Naturschutz oder mit den Ornithologen, sind die Jägerinnen und Jäger eben auch aktiv.
Okay, und jetzt wird mir auch klar, wie die Abgrenzung aussieht. Das heißt, ihr befasst euch weniger mit zum Beispiel Bienen oder mit Schreiadlern, weil die ja nicht im Jagdbereich enthalten sind. Sehe ich das richtig?
Es hängt natürlich alles zusammen. Also Gott sei Dank gibt es die Entwicklung im Artenschutz, dass wir weg von diesem Individuenschutz kommen, also dass wir uns um das einzelne Tier in Anführungszeichen kümmern, sondern wir größer denken. Wenn wir bestimmte Arten, Artgemeinschaften erhalten wollen, müssen wir an die Ursachen ran. Das heißt, wir müssen den Lebensraum für sie gestalten. Und das Rebhuhn ist auch hier wieder eine sehr gute Beispielart. Wir sprechen von sogenannten Bioindikatoren. Das heißt, es sind Stellvertreterarten. Wenn ich meine Maßnahmen an den Bedürfnissen des Rebhuhns ausrichte, dann profitieren hunderte von Arten in der offenen Agrarlandschaft. Im Englischen sagt man Key Species, ne? Also solche Schlüsselarten, mit denen ich einfach gesamte Ökosysteme wieder auf Vordermann bringe. Wir haben natürlich einfach aufgrund, wie gesagt, von diesem Verantwortungsgefühl bestimmte Arten in der Jägerschaft im Blick. Der Landesjagdverband ist aber auch ein staatlich anerkannter Naturschutzverband und die Rolle nehmen wir hier eben auch wahr. Das ist für Leute, die jetzt neu in das Thema reinkommen, immer ein bisschen schwierig. Also im besten Fall sind sie komplett unvoreingenommen und hören mal so, was wir da machen, eben als Jägerschaft auch. Oder man hat schon so ein ganz fest zementiertes Bild. Der Jäger, das sind die alten Männer mit Bauch, weiße Haare und Geländewagen und gehen raus und schießen Tiere tot.
Genau, und das ist eben auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Die Jagd hat genau dieses Image und ich stelle mir auch die Frage, oder viele stellen sich womöglich die Frage, vielleicht hörst du es auch oft in deinen Seminaren, du gehst ja ab und zu mit Interessierten auch in den Wald, also Waldpädagogik. Wie passen Wald, Naturschutz und Jagd zusammen?
Also es gibt den griffigen Slogan, Jagd ist aktiver Naturschutz. Klingt erstmal vielleicht auch befremdlich für den Einzelnen. Das, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, also diese Verantwortung auch für seltenere Arten oder diese Projekte, die da laufen, das macht es vielleicht schon ein bisschen griffiger. Aber wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen rauszoomen und schauen, was macht die Jagd? Warum braucht es vielleicht auch die Jagd? Und was hat es dann mit Naturschutz zu tun? Ich glaube, dann wird es ein bisschen griffiger. Du hast vorher schon so den Begriff Naturschutz verwendet. Ich glaube, heute jetzt über eine Definition von Natur zu sprechen, da bräuchten wir, glaube ich, eine ganze Reihe an Podcast-Folgen, dass wir das mal erörtern könnten. Ich selber habe auch keine zufriedenstellende Antwort drauf, muss ich ehrlich gestehen.
Lass uns das einfach mal auf den Bereich Offenland begrenzen, gerade genau. Die Felder, die alle betreffen, so auch wenn es um Nahrung geht. Ja. Genau, gib uns da mal einen Einblick, welche Rolle hat da die Jagd zum Naturschutz beizutragen?
Genau, grundsätzlich wäre in Zentraleuropa, wenn der Mensch nicht eingegriffen hätte, in weiten Teilen überall Wald. Einfach aufgrund der natürlichen Gegebenheiten hätten wir hauptsächlich überall Buchenwälder. In Randbereichen kommen da andere Baumarten vielleicht rein, die da etwas dominanter wären. Es gibt Sonderstandorte wie Moore oder früher die Alp angesprochen, irgendwelche Felshänge, die sind von Natur aus dann eher baumfrei. Aber ansonsten hätten wir überall Wald. Das Ganze hat sich vor, jetzt müssen wir lange zurückgehen, rund 10.000 Jahren entwickelt. Ausgang der letzten Eiszeit. Wo dann eben über die Steppe, Tundra hin zu diesen Waldgesellschaften sich das Ganze entwickelt hat. Und parallel hat der Mensch aber angefangen, Wälder wieder zu roden. Sesshaft geworden, hat Ackerbau und Viehzucht betrieben und hat die Landschaft dadurch umgestaltet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, wo man sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Wir können den Menschen nicht von der Natur loslösen oder trennen. der Mensch ist Teil der Natur schon immer gewesen. Natürlich war sein Einfluss vor 10.000 Jahren, 15.000 Jahren viel, viel geringer und hat aber im Laufe der Zeit einfach zugenommen. Wenn wir jetzt nach dieser letzten Eiszeit und dieser Entstehung von den großen Waldgebieten schauen, was der Mensch gemacht hat mit der Eröffnung der Landschaft, er hat eine Kulturlandschaft geschaffen und das über Jahrtausende hinweg. Und an diese Kulturlandschaft haben sich verschiedene Tier- und Pflanzenarten angepasst, sodass diese Ökosysteme im Offenland entstanden sind. Und damit eigentlich diese Artenvielfalt und Vielfalt an Lebensräumen in einer Kulturlandschaft, wie wir sie bis vor 200, 300 Jahren noch dann in Gesamteuropa gekannt haben. Was ist dann passiert? Also auch damals hat man schon gejagt, man hat das Fleisch genutzt, man hat die Felle verwertet und so weiter. Man hat natürlich auch seine Felder geschützt. Man kann sich vorstellen, wenn man noch mit der Hand am Arm Felder angelegt hat, ohne jede wirkliche technische Möglichkeiten, wie wir sie heute kennen, war das nochmal viel, viel dringender. Man war viel, viel stärker auch den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Das heißt, man hat da schon auch gejagt.
Ja, und man muss ja auch sehen, die Felder waren die Lebensgrundlage der Menschen. Absolut. Da wurde Getreide angebaut und ich meine, heute gibt es halt viel mehr Felder und es wird in einer ganz anderen Dimension produziert, als dass die Bauern sich da Gedanken machen müssten. Und wahrscheinlich gibt es auch heute weniger Tiere, oder? Die dem Feld oder dem Saatgut gefährlich werden könnten. Ja. Aber gib gerne mal einen Abriss von der Entwicklung.
Genau, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es kippt. Also das hat sich über Jahrtausende entwickelt und jetzt sind wir so im 19. Jahrhundert, Industrialisierung und das ist ein absoluter Wendepunkt für die Ökosysteme in der offenen Agrarlandschaft. Auch da wieder, was ist passiert? Also wir haben davor Jahrtausende lang eine Kulturlandschaft geschaffen, die aus heutiger Sicht zum Teil sehr extensiv genutzt wurde, einfach aufgrund der nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten, sodass da jede Menge Lebensräume für Tierarten noch entstanden sind. Ich sage immer bei meinen Vorträgen, Artenvielfalt, Biodiversität im Offenland, das war ein Nebenprodukt der Landbewirtschaftung. Also da hat ja keiner sich Gedanken drüber gemacht, oh, wie können wir den Tieren noch damals irgendwie einen Lebensraum einräumen? Nee, das war einfach ein Nebenprodukt, weil man nicht intensiver wirtschaften konnte. Und dann kommt die Industrialisierung, Entwicklung von Kunstdünger, wir haben Maschinen, das Ganze geht voran.
Besser gesagt, es ging zu schnell voran. Es geht voran, aber es ging zu schnell voran.
Was sich gravierend verändert hat, ist das Tempo der Veränderung. Wir kommen von ein paar tausend Jahren Entwicklung, Entstehungsgeschichte, von dieser Artenvielfalt und damit auch, müssen wir vielleicht auch gleich noch drauf eingehen, Funktionsfähigkeit dieser Ökosysteme. Und jetzt verändern wir in einem evolutionär gesehenen Zeithorizont unglaublich schnell diese Landschaft. Das heißt, innerhalb von 100, 150 Jahren krempeln wir die Landschaft komplett um. Und damit kommen eben eine ganze Palette an Tierarten, Pflanzenarten, an Ökosystemen eben nicht mehr mit. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist halt der Lauf der Zeit, dann gibt es halt kein Rebhuhn mehr. Was soll's? Und da müssen wir jetzt auf diese Funktionsfähigkeit von Ökosystemen eingehen. Alles hat da irgendwie seinen Sinn. Und in diesen Rückzugsräumen, die wir damals oder die da entstanden sind, in dieser offenen Landschaft, da waren dann zum Beispiel eben Insektenarten, die sich da vermehrt haben, die eine Bestäuberleistung bringen. Ich denke, das ist mittlerweile jedem bekannt, auch aufgrund der Diskussion der letzten Jahre. Diese Bestäuberleistung der Insekten ist für uns Menschen essentiell.
Ja, und in den USA sieht es mittlerweile ja so aus, dass diese Bestäuber, also Bienen, vornehmlich in LKWs von Standort zu Standort transportiert werden müssen, weil es eben zu wenige davon gibt. Das heißt, da merkt man wirklich am eigenen Leibe die Konsequenzen zu intensiver Bewirtschaftung.
Genau. In China zum Beispiel, Niedriglohnland, machen das dann Menschen, die zum Beispiel Obstbaumplantagen mit solchen Stäbchen dann hier bestäuben. Das heißt also, diese Funktionsfähigkeit von diesen artenreichen Kulturlandschaften hat ganz, ganz eng verwoben mit der Existenz von Menschen auf unserer Welt eigentlich zu tun, wenn man es mal so, wenn man so hochtrabend sagen möchte. Also das hängt eben alles zusammen. So, Und jetzt kommen wir ins 20. Jahrhundert, da hatten wir zwei Weltkriege und danach hat es natürlich nochmal an Intensität erfahren. Natürlich war damals das klare Signal, wir Ernährungssicherheit, Wiederaufbau in Europa, das Thema, das hatte alles seine Berechtigungsgrundlage, aber es blieb natürlich nicht ohne Auswirkungen. Und damit hat dann ein schleichender Verlust an Arten und Lebensräume eingesetzt zu der Situation, wo wir jetzt heute sind. Was hat es jetzt mit Jagd zu tun? Grundsätzlich leben wir jetzt also nicht mehr in einer wilden Naturlandschaft, sondern in einer Kulturlandschaft. In beidem laufen aber biologische und dynamische Prozesse ab. Das heißt, in unserer Kulturlandschaft würde das alles sich genauso wieder entwickeln wie in der wilden Landschaft, wenn der Mensch jetzt da nicht eingreift. Mhm. Wir machen es konkret an einem Beispiel. Die hohen Wildschweinpopulationen sind ja auch immer wieder Gegenstand der Presseberichterstattung. Was würde jetzt passieren, wenn wir da nicht eingreifen? Die Natur wird es von selber regeln. Der Bestand würde anwachsen und anwachsen und anwachsen. Die Tiere würden sich die Landschaft so gestalten, wie sie es brauchen. Das heißt, sie wühlen alles um, sie fressen sehr viel. Irgendwann kommt man aber an den Punkt, wo der Bestand so groß ist, dass die, man sagt, Biotopkapazität, also die Lebensraumkapazität erreicht wäre. Und dann bricht der Bestand zusammen. Zum Beispiel aufgrund von Nahrungsmangel, zum Beispiel aufgrund von irgendwelchen Seuchen und Krankheiten, dann baut sich das wieder auf. Jetzt sind wir aber nicht mehr in dieser Wildnislandschaft, sondern in einer Kulturlandschaft. Und wir müssen ja irgendwie schauen, wie wir da zusammenleben können. Das heißt, wir müssen heute durch die Jagd Wildtierbestände regulieren, damit eine Land- und Forstwirtschaft stattfinden kann, damit wir auch eine Lebensgrundlage haben, damit aber auch diese Tierarten in ihrem Bestand so erhalten werden und eben nicht dann irgendwann zusammenbrechen. Weil ob sich das dann wieder aufbaut, ob die wieder zuwandern können, ist eben in so einer dicht besiedelten Kulturlandschaft, wie wir es haben, nicht gegeben. Mhm. Das heißt also, es gibt sehr sachliche Gründe für die Jagd, damit eben diese Tiere erhalten werden, aber dass wir vor allem auch Schäden abwenden können. Das Gleiche können wir beim Rehwild zum Beispiel sagen im Wald, die ja bekanntermaßen sehr gern die kleinen Bäumchen verbeißen. Auch hier muss man eben regulierend eingreifen, dass der Wald sich auch wieder verjüngen kann. Das sind, sagen wir mal, so diese sachlichen Gründe. Für mich steht persönlich aber ein ganz anderer Grund noch im Vordergrund. Klar, ich leiste meinen Beitrag als Jäger dazu, dass ich eben hier Land- und Forstwirtschaft ermögliche, Wildtiere erhalte in ihrem Bestand. Wenn ich ein Tier aber töte, dann kann ich das auch nutzen in Form von Fleisch. Und damit dieses Wildfleisch ist für mich eine der größten Motivationen, auf die Jagd zu gehen. Weil ich hier das Fleisch von einem Tier konsumiere, das sich seinen Lebensraum selber aussuchen durfte, das nicht mit irgendwelchen Medikamenten oder sonst was behandelt wurde, das in Anführungszeichen ein artgerechtes Leben geführt hat und bis zu seinem Tod, der im Bruchteil von Sekunden eintritt, sich so verhalten konnte, wie es wollte. Genau, und das ist eben auch mittlerweile eine sehr hohe Motivation für Leute, den Jagdschein zu machen, dass man einfach weiß, wo sein Fleisch herkommt und sich das eben auch selber generieren kann.
Und ich denke, dieser Sachverhalt ist auch für den normalen Konsumenten, der nicht an einem Samstagmorgen um 6:30 des Nebels auf dem Jägerhochsitz Platz nimmt, Motivation. Denn ich denke, da hat sich schon einiges gewandelt in den letzten Jahren. In so einem bewussteren Konsum. Erst vor 2 Jahren war es, wurden ja enorme Missstände in den Fabriken aufgedeckt. Und es gab auch mal den Film Fast Food Nation, der das Ganze nochmal eine Dimension größer in den Vereinigten Staaten aufgezeigt hat. Ja, also mir geht es einfach auch so, lieber weniger Fleisch und dafür wirklich gutes Fleisch bewusst konsumieren, bewusst aussuchen. Und leider muss man sagen, stellt sich die Politik da quer, jetzt mal außen vor gelassen, ob es aus Lobbyismusgründen geschieht oder einfach aufgrund regulatorischer Herausforderungen. Denn bis vor einigen Jahren, wir haben dann einen Bekannten auf der Schwäbischen Alb bei Ulm, durfte dieser Landwirt noch schlachten, also selber schlachten auf seinem Hof. Und mittlerweile sind die Auflagen allerdings derart hoch, dass es eben nicht mehr möglich ist, das Ganze wirtschaftlich auf die Beine zu stellen. Das heißt, da geht eine schöne Möglichkeit verloren, an hochwertiges Fleisch zu kommen. Die Kühe dürfen da einen Großteil des Jahres auf der Weide sein. Und genauso wie zum Beispiel das Reh unter artgerechten Bedingungen leben. Was denkst du, René, was müsste die Politik anders machen, dass die ganze Lebensmittelindustrie oder auch die Fleischproduktion per se in andere Bahnen gelenkt werden kann, dass es besseres Fleisch gibt und dafür bewussteren Konsum?
Jetzt wird es hochkomplex. wir müssen, glaube ich, die einzelnen Akteure kurz nacheinander separat betrachten. Und dann aber werden wir, glaube ich, sehen, dass wir nicht nur den einzelnen Akteur rausgreifen können, sondern dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Bei dieser Entwicklungsgeschichte, die ich skizziert hatte, waren wir jetzt so Mitte des 20. Jahrhunderts, wo das Ganze nochmal in Fahrt aufgenommen hat. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Wir wüssten es ja eigentlich besser. Also das heißt, wir wissen, was diese Tierarten brauchen, wie wir Ökosysteme im Offenland wieder so gestalten können, dass wir diese artenreiche Kulturlandschaft haben. Wir können nicht das Rad zurückdrehen, also eine kleinbäuerliche Kulturlandschaft schaffen und wieder mit dem Pferd vor dem Pflug rausgehen und ackern. Das heißt, wir brauchen eine moderne Landwirtschaft, gerne auch technisiert, also mit GPS-gestützten Schleppern und allem, Precision Farming nennt sich das, wo ich sogar Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren kann und so weiter. Also auch da gibt es Chancen für den Natur- und Artenschutz, auch für den Umweltschutz. Das brauchen wir. Wir müssen dann aber jetzt auch mal auf den Konsum hinschauen. Du hast es gerade schon vorher gesagt, weniger Fleisch dafür, bewusster. Warum hat es denn früher funktioniert? Und ich macht es oft nicht aus irgendwelchen nostalgischen Gründen.
Der Sonntagsbraten.
Zurückzuschauen, genau. Aber warum hat damals die Kulturlandschaft so viel hergegeben, dass die Leute dann versorgt wurden? Und warum klappt es heute nicht mehr? Ja, wir sind mehr geworden. Das kommt dann immer von Kritikern. Naja, wir sind ja heute so und so viele. Ja, sind wir. Aber wir müssen uns die Zahlen schon genau anschauen. Wenn wir von Montag bis Sonntag morgens, mittags, abends fleischliche Produkte konsumieren wollen, dann müssen diese Tiere was fressen und die fressen verdammt viel. Und das, was die fressen, muss produziert werden. Mhm. Und damit es rentabel wird, muss es wirklich intensiv produziert werden. Und jetzt sind wir ganz klar in dem Thema Industrialisierung der Landwirtschaft, Monokulturen, alles geht voll auf Ertrag. Und das passt eben nicht zusammen. Also unser Lebensstandard kann mit einer artenreichen Kulturlandschaft nicht gehalten werden. Da muss sich dann jeder an die eigene Nase fassen auf der einen Seite. Ja, also muss ich so konsumieren, wie ich konsumiere? Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und die Politik muss sich natürlich Gedanken machen, sag mal, taugt es so, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben in der Agrarförderung? Das war alles vor unserer Zeit, Stichwort Zuckerberge und Butter- und Milchberge, wo man dann irgendwas subventioniert hat, was diesen Wachstum auch beschleunigt hat. Mhm. Jetzt versucht man das wieder umzukehren, vergisst aber das, was du auch angesprochen hast, dieser Bewusstseinsprozess. Also wir müssen ja irgendwie eine Wissensbildung schaffen, dass die Leute wieder verstehen, wenn ich Fleisch konsumiere, wo kommt es her, wie wird das Tier gehalten, da muss ein Tier dafür sterben. Und was hat es für ökologische Auswirkungen? Das heißt also, weniger Fleisch, dafür bewusster konsumieren. Und damit könnten wir eigentlich auch einen Großteil der Probleme in der offenen Agrarlandschaft reduzieren, weil wir dann eben nicht mehr so viel Fläche für Futtermittelproduktion belegen müssten.
Ja, und du als Ökologe weißt ja, was damit einhergeht, wenn der Bedarf an Flächen für Futtermittelanbau wächst. Ganz speziell natürlich in Brasilien. Der Amazonas wird minütlich weniger, weil eben so viel Platz für Sojaanbau benötigt wird. Da ist ja Cargill, ein amerikanischer Konzern, ganz vorne mit dabei und verkauft Futtermittel. Und dieses Soja kommt eben von Feldern oder besser gesagt von einer Fläche, auf der vormals Regenwald stand, also wirklich Jahrhunderte alte Vegetation, die brandgerodet wird, abgeholzt wird, nur um unseren Fleischbedarf zu decken und unseren im Sinne von dem weltweiten Fleischbedarf zu decken.
Und wenn wir das jetzt mal global betrachten, die Zahlen, es gehen 70% der Getreidemittelproduktion in die Futtermittelindustrie. Wenn wir es runterbrechen auf Deutschland, meine ich, ist auch ein Viertel bis ein Drittel der Ackerflächen, die für Lebensmittelproduktion verwendet wird, und der Rest geht in den Futtertrog oder eben dann in die energetische Nutzung, zum Beispiel Biogas. Und das sind natürlich schon Entwicklungen, wo es ganz arg schwer wird, da irgendwie den Knoten zu lösen. Und also je mehr man da als Einzelperson drüber nachdenkt, umso ohnmächtiger fühlt man sich auch. Also was kann ich denn da tun? Viele Jägerinnen und Jäger sehen jetzt eben halt für sich dann auch die Motivation, ja gut, dann konsumiere ich da so wenig wie möglich. Oder wie du es beschrieben hast, von bekannten Höfen oder eben hier aus der Region, von kleineren Betrieben, die immer wieder mal schlachten was. Und ansonsten generiert man sein Fleisch dann selber. Sei es Wildschwein, Reh, eine Ente, Feldhase mal. Genau. Und das ist dann eben eine Art des Fleischkonsums, die viel, viel ökologisch verträglicher ist.
Ja, und der Trend, der geht ja auch in den Bereich Gemüse über. Also ich höre es aus dem Bekanntenkreis, dass immer mehr Leute jetzt selber wieder Gemüse anbauen, so wie früher. Denkst du, das ist die einzig mögliche Lösung, dass man bei sich anfängt, anstatt sich auf die Politik zu verlassen? Oder wie kann man für das Thema mehr Aufmerksamkeit schaffen?
Ich glaube, wir müssen im Bereich der Umweltbildung also schon in den Schulen wieder anfangen. Also in unserer Elterngeneration gab es so eine Lücke, wo es unglaublich wenig Wissensbildung im Bereich Naturschutz oder Naturkunde auch ging, nennen wir es mal so, was mit einer Entfremdung dann auch einherging. Also die Leute wissen einfach nicht mehr, wo ihre Produkte herkommen, was damit verbunden ist. Das wird wieder besser. Also Umweltpädagogik ist vorher schon gefallen. Das Stichwort, also die Kinder lernen wieder mehr darüber, aber das muss man noch viel, viel deutlicher herausarbeiten und intensivieren. Also die Zusammenhänge aufzeigen zwischen, wo kommen unsere Produkte her, wie werden sie produziert und was hat das für Auswirkungen. Und sagen wir mal, in konservativen Kreisen kann das jetzt zwar belächelt werden, diese Veggie-Trends und vegan und überhaupt. Mir ist jeder Vegetarier, Vegetarierin oder vegan lebende Mensch lieber, der sich bewusst für eine Ernährungsform entscheidet, weil er sich Gedanken drüber gemacht hat. Was hat es für Auswirkungen? Ich für meinen Teil sage, ja, ich esse auch gerne Fleisch, dazu stehe ich, aber ich versuche die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und versuche es mit einer Form der Fleischgewinnung zu verbinden, wo ich eben jetzt auch noch einen Nutzen habe, weil ich eben Land- und Forstwirtschaft ermögliche in unserer Kulturlandschaft, die Tierarten nicht nur schieße, sondern auch hege, also eben schaue, dass dieser Bestand, dass diese Tiere erhalten bleiben in unserer Landschaft. Genau, das ist eben der Weg, den ich jetzt für mich so gewählt habe.
Ja, so geht es mir auch. So ganz drauf verzichten möchte ich nicht, aber eben halt in dem Maße konsumieren, der ja erträglich ist. Also nicht jede Woche. Ich greife dann einfach auch gerne mal auf Linsen oder Feta zurück als Eiweißlieferanten. Und es geht auch, ist auf jeden Fall Gewöhnungssache, aber sobald man sich mal dran gewöhnt hat, dann, also ich vermisse jetzt nichts. Ja. Verglichen mit früher, wo es jeden Abend Salami gab oder Leona, gibt es halt jetzt Käse. Ja. Und schmeckt auch. Und ich bin auch nicht der Typ, der sich irgendwie versklaven möchte jetzt für den Naturschutz, aber ich bin ein Freund von bewusstem Konsum und die Dosis macht das Gift.
Die Dosis macht das Gift und man muss bei dem Bereich bewusster Konsum ein bisschen aufpassen, weil natürlich, der Mensch ist ein Fuchs. Man erkennt natürlich eine tolle Nische. Und ich habe für mich immer so eine Kaskade, also um Gottes Willen, alles, was ich jetzt hier erzähle, da muss ich mir immer zuerst an die eigene Nase fassen.
Muss also, jeder, denke ich.
Muss jeder. aber rein theoretisch braucht man so eine Kaskade, wo man sich abfragen muss, regional, saisonal und nach Möglichkeit so ökologisch verträglich wie möglich produziert. Ich möchte es jetzt nicht nur Bio nennen, weil auch da gibt es noch ein paar Fallstricke. Aber das sind so die Punkte, wo man drauf achten muss. Soll heißen, Nur weil jetzt was eine 100% recycelbare Verpackung hat und ökologisch produziert wurde, kann es halt trotzdem noch ein nicht unbedingt wirklich verträgliches Produkt sein. Stichwort Südfrüchte, Avocado. Wenn ich vorher den Regenwald rode und dann Bio-Soja drauf anbaue und das dann in mein Müsli morgens als Sojadrink reinkippe. Du verstehst, was ich meine. Also ja. Auch da muss man aufpassen, weil das mittlerweile ein unglaublich großer Markt ist und da sehr viel Greenwashing betrieben wird. Da ist mir dann die konventionell produzierte Hafermilch hier vor Ort von einem Landwirt dann doch lieber. Also da muss man einfach ganz genau aufpassen. Das macht es natürlich schon wieder schwieriger für den Einzelnen. Aber ich denke, wie du auch sagst, das ist ein Lernprozess, wo man da reinkommen muss, wo man sich auch umstellen muss. Das ist manchmal unbequem. Das ist das, was ich als Einzelner leisten kann. Mich vielleicht ein bisschen einschränken, hinterfragen und wirklich kritisch draufschauen, was da so passiert und was ich konsumiere. Den großen Wurf wird man damit aber sicherlich nicht erreichen. Schon gar nicht in einer globalisierten Welt.
Ja, klar. Und der Mensch an sich ist ja auch bequem. Und es gibt einfach viel Angebot bei den ganzen Discountern und im Supermarkt. Ist anders wie früher, wo die Tiere noch, oder als die Tiere noch Teil des Betriebs waren daheim. Ich kenne es von meiner Oma, da gab es einen Schweinestall, einen Kuhstall. Es war so ein typisches Bauernhaus und wurde halt einmal im Jahr geschlachtet und da gab es fürs Jahr über Fleisch. Und es gab eben nicht so viel wie heute. Und das ist, glaube ich, die Kunst, mit dem Überangebot zurecht werden und selber für sich bewusst entscheiden, okay, was brauche ich eigentlich davon?
Ja, also Angebot und Nachfrage ist hier so ein bisschen das Stichwort. Und da sind wir jetzt dann auch wieder bei der Politik, weil man eben jahrzehntelang in dieser Wachstumsphase in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer die Maßgabe hatte, höher, schneller, weiter. Und das hat eben auch zu dieser Entwicklung geführt, was du ganz am Anfang schon angesprochen hast. Landwirtschaftliche Betriebe mussten zumachen, Höfe sterben, weil sie einfach dieser Maßgabe ausgesetzt waren, friss oder stirb, werd größer oder verschwinde. Klar, wenn ich größer werde und mehr produziere, dann brauche ich da auch eine Abnahme. Dann haben wir dieses Überangebot. Gleichzeitig sind die Landwirte natürlich einem unglaublichen Preisdruck ausgesetzt. Das ist schon fast pervers, was da für Preise im Raum stehen für den Liter Milch, für ein schlachtreifes Kalb oder wie auch immer. Das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, dass man in anderen Regionen der Welt mit ganz anderen Maßstäben produziert und die Preise, die da erzielt werden, die bestimmen natürlich das Preisniveau bei uns. Aber man muss auch wieder hier bei uns vor Ort schauen, weder die Politik noch die Gesamtgesellschaft hat ein ernsthaftes Interesse daran, dass landwirtschaftliche Produkte das kosten, was sie kosten müssten. Damit der Landwirt vielleicht auch naturverträglicher produzieren könnte. Und das ist, es gibt den Begriff des Bauernbashings. In den letzten Jahren hat man das hier munter gemacht in der Presse und in der Gesellschaft. Die bösen Giftspritzer, denen geht es doch nur um Profit. Naja, einzelne vielleicht schon, ja, es gibt überall schwarze Schafe, aber ein Großteil wird einfach zu dieser Produktionsweise auch gezwungen, weil sonst kann er seinen Betrieb dicht machen und damit die Versorgung seiner Familie. Und man muss sich auch nach der Alternative mal die Frage stellen, wenn jetzt hier eben nicht mehr produziert wird, dann wird halt woanders produziert, aber nach ganz, ganz anderen Standards, weil wir, du hast auch gefragt nach der Situation des Arten- und Naturschutzes bei uns. Gott sei Dank haben wir gesetzliche Regelungen und im Vergleich zu anderen Ländern sehr hohe Umweltstandards.
Und da müssen wir gar nicht weit gehen. Ich meine, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen. Falls nicht, schaut euch mal die Gemüseplantagen in Italien und Spanien an. Da sieht das Ganze wirklich anders aus. Da wird auch rein arbeitsrechtlich viel Unfug getrieben, sage ich jetzt mal mit einigermaßen schönen Worten. Die Leute werden ausgenutzt und wenn man es global betrachtet, da gibt es ja auch viel Kinderarbeit, Zwangsarbeit auf Bananenplantagen oder keine Ahnung wo überall. Deshalb regional kaufen spricht einiges dafür, oder René?
Absolut, ja. Weil nur wenn ich die landwirtschaftlichen Betriebe dadurch auch unterstütze und stärke, haben die eine gewisse Flexibilität, sage ich mal, und Möglichkeit, auch Rückzugsräume noch zu integrieren in diese moderne Agrarlandschaft. Also wenn ich wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann muss ich so viel wie möglich von der Scholle runterholen, dass ich nur irgendwie überleben kann. Das ist natürlich ein Trugschluss und ein Hamsterrad. Also es funktioniert nicht, weil es halt immer weiter geht und weiter voran. Und der Landwirt wird es nicht schaffen. Und da kommt jetzt die Politik ins Spiel, die Agrarpolitik, die eben in den letzten Jahrzehnten schon auch einiges falsch gemacht hat, muss man einfach so sehen. Man wusste vielleicht auch nicht besser. Hat aber eben zu der Situation geführt, zu der wir heute sind. Das heißt, die landwirtschaftlichen Betriebe sind auf Einkommensstützung angewiesen, nennt sich Direktzahlung. Das heißt, jeder Landwirt in Europa, der einen Antrag stellt, bekommt eine gewisse Summe dafür, dass er überhaupt Landwirtschaft betreibt. Puh, das böse S-Wort, Subvention, Gießkannenprinzip. In den letzten Jahren wird diese Direktzahlung immer mehr an Umweltstandards gekoppelt. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sagt der Landwirt, ich bin ja schon bereit, was für die Natur zu tun, aber deswegen verdiene ich nicht mehr. In der Agrarlobby oder auch bei irgendwelchen Ökonomen oder BWLern, ich entschuldige mich jetzt schon bei allen BWLern, wird immer salopp gesagt, der Markt regelt es. Vielleicht muss ich gleich einen Piepton drüberlegen. Der Markt regelt den Scheiß in diesem Bereich. Entschuldigung. Es ist leider nicht so, dass ein naturverträglicher generiertes Produkt per se einen höheren Preis am Markt erzielt. Und das ist das Problem des Landwirts. Er wird auf der einen Seite, wird seine Einkommensstützung immer mehr daran gekoppelt, höhere Umweltstandards umzusetzen. Und gleichzeitig steigt aber das Einkommen über die Produkte, die er generiert, nicht. Und das passt halt irgendwie nicht zusammen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich gesagt habe. Weder die Politik noch die Gesellschaft hat ein ernsthaftes Interesse daran, dass die Produkte das kosten, was sie kosten müssten. Und jetzt, klar habe ich Verständnis für einkommensschwache Schichten oder Leute, die sagen, ich kann mir das einfach nicht leisten. Und da müssen wir dann schauen, wie wir damit als Gesellschaft umgehen, mit einer Umverteilung, wie wir solche Einkommensschichten entlasten können bei dem Thema, aber gleichzeitig nicht die Landwirtschaft belasten, sondern auch die entlasten und dementsprechend einen Preis zahlen, der angemessen ist.
Das heißt, die Landwirte bekommen zwar eine Subvention, aber die steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den sie tätigen müssen, um vernünftig produzieren zu können. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, und zu den massiven Preisschwankungen, denen sie am Weltmarkt ausgesetzt sind.
Ja, also du hast nicht übertrieben, als du gesagt hast, relativ komplexes Thema. Und ja, da hatten wir auch schon im Familienumfeld Diskussionen. Wer trägt die Verantwortung? Muss die Politik reagieren oder mache ich es mir zu leicht, wenn ich sage, ich kann nichts ausrichten als Konsument? Ich persönlich vertrete den Standpunkt, Veränderung fängt im Kleinen an. Gibt es halt geteilte Meinung, ganz klar.
Da bin ich absolut bei deinem Standpunkt. Wenn ich zu sehr rauszoome, mir über dieses globale Problem Gedanken mache, dessen muss ich mir bewusst sein, aber ich kann es nicht 24/7 zu meinem Dauerthema machen, weil sonst werde ich nicht glücklich und werde absolut verrückt. Und komme auch in der Sache keinen Schritt voran. Wir müssen im Kleinen beginnen, voranzugehen und zu beweisen, dass es anders geht. Gleichzeitig aber diese hohe Ebene, / politische Ebene, bespielen und diese Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Wer trägt die Verantwortung? Wir alle. Ob einzelner Konsument, ob Student, Arbeitnehmerin oder Politiker im EU-Parlament. Wir alle tragen die Verantwortung und jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten schauen, wie er seinen Teil dazu beitragen kann. Und das heißt eben für den Einzelnen mal genau hinschauen, was ich konsumiere und wie viel ich von was konsumiere, ob ich da vielleicht was umstellen kann. Und für die Politikerinnen und Politiker heißt es eben, zum Beispiel auf die Naturschutzverbände hören und nicht zu sehr auf Konzerne, die da auch ein starkes wirtschaftliches Interesse haben. Und da können wir jetzt vielleicht auch den Bogen wieder spannen zu meiner beruflichen Tätigkeit beim Landesjagdverband. Wir hatten die letzten Jahre jetzt ein Projekt am Laufen, das zum Ziel hatte, die Agrarförderprogramme in Baden-Württemberg weiterzuentwickeln. Wir gehen jetzt nicht zu sehr auf die Agrarförderung europaweit ein. Das ist auch mal wieder sehr komplex. Grundsätzlich ging es darum, wir haben Tierarten als Leitarten genommen, die in ihrem Bestand zurückgegangen sind, Rebhuhn ist schon gefallen, auch der Feldhase oder der Fasan.
Die Schlüsselindikatoren für ein Ökosystem.
Genau. Und gleichzeitig sind es Arten, die die Jägerschaft eben im Fokus haben. Das heißt, sie fühlen sich verantwortlich, sie wollen sich um diese Arten kümmern, durch Lebensraumaufwertung und durch auch Beutegreifer bejagen. Können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Und wir haben eben versucht, wie du sagst, im Kleinen zu beginnen. Wir haben Modellregionen im Land gehabt, wo wir mit den Landwirten ins Gespräch gegangen sind, wo wir hatten auch ein gewisses Budget, Lebensraumaufwertung gemacht haben in Form der Anlage von irgendwelchen Blühflächen, von mehrjährigen Brachen. Wir haben Feldhecken wieder gepflegt und haben eben geschaut, wie wir diese Maßnahmen in eine moderne Landwirtschaft reinbekommen können. Und gleichzeitig haben wir auf Landesebene eine Allianz gegründet, haben wir es genannt, Allianz für Niederwild. Niederwild beschreibt eben diese genannten Arten, wo die Naturschutzverbände, die Landwirtschaftsverbände, die Ministerien, verschiedene Forschungseinrichtungen zusammengekommen sind und sich über diese Problematik ausgetauscht haben. Und wir haben dann aus diesen Modellregionen und sind dann auch einzelne Projekte noch entstanden, die Erfahrungen zusammengetragen, was braucht es, damit wir diese Maßnahmen in der Fläche umsetzen können, und haben das als Empfehlung quasi an das Landwirtschaftsministerium weitergegeben. Und siehe da, weil sich eben viele Akteure zusammengetan haben, hatte man dann auch so viel Druck, sage ich mal, und Handlungsbedarf aufgezeigt, dass wir jetzt neue Fördermaßnahmen in der Agrarförderung haben. Und wenn Landwirte zum Beispiel solche Blühflächen, die ökologisch hochwertig sind, anlegen wollen, bekommen sie eben auch einen bestimmten finanziellen Betrag. Und darum geht es. Wir müssen zum einen darüber, wo wir uns jetzt die ganze Zeit unterhalten haben, versuchen, die Situation zu verändern, also regional kaufen, saisonal kaufen, wirklich darauf achten, was wir da kaufen und halt eben nicht immer nur zu der uns bequemsten Variante greifen. Das ist das eine. Und das andere, wir müssen den Landwirten auch ihre Naturschutzleistung vergüten als Gesellschaft in Form von solchen attraktiven Fördermaßnahmen. Und dann kann es gelingen, dass wir eine moderne Landwirtschaft haben, die produktiv ist, ja, weil wir auch mehr Menschen sind wie früher, aber die eben auch diese Rückzugsräume für Tier- und Pflanzenarten beinhaltet und damit eigentlich langfristig wieder so ein funktionsfähiges Agrarökosystem aufbaut.
Genau, um die Gesundheit der Natur zu erhalten und damit unseren so wichtigen Lebensraum. Ja. Denn, René, wir haben es vorhin schon besprochen, wir können nicht ohne Natur, aber die Natur reguliert sich im Zweifelsfall von selber und das wird sie auch ohne uns hinkriegen. Deshalb ist es schützenswert und gerade jetzt im Frühling ist es doch einfach toll, die ganzen Tiere zu sehen. Eichhörnchen, Vögel, Niederwild, je nachdem. Ich weiß nicht, bist du gerade unterwegs mit deiner Kamera? Du warst ja eine Zeit lang sehr aktiv mit Tierfotografie.
Eine Zeit lang war ich da sehr aktiv, berufsbedingt und familiär bedingt. Jetzt bin junger Vater jetzt. Ja, nicht mehr so, wobei in meinem beruflichen Kontext bin ich natürlich auch öfters im Außendienst und habe die Kamera immer mit dabei und freue mich jedes Mal, wenn ich auch Tiere einfach nur beobachten kann draußen.
Ja. Was ja noch wertvoller ist, als ein Bild davon zu haben, wenn man den Moment so richtig genießen kann.
Absolut. Und das ist auch vielleicht was, wir haben uns vorher über diese sachlichen Gründe unterhalten, warum man die Jagd in der Kulturlandschaft braucht. Stichwort Schadensvermeidung, Generierung von Wildfleisch und so weiter. Es gibt aber ein Buch, das hat den Titel Mit den Augen des Jägers. Mhm. Heute wird man schreiben, mit den Augen der Jagenden oder der JägerInnen. Man geht nochmal anders durch die Landschaft und nimmt Dinge anders wahr, wenn man auf der Jagd ist. Also dieses Beutemachen klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch oder befremdlich. Dieses Beutemachen, das ist in einem Großteil der Menschen in uns einfach drin. Diese Spannung, die damit verbunden ist, dieses Eintauchen in die Natur, möchte ich es mal nennen, dieses sich Eindenken auch in die Wildtiere. Also wo sind die Wildtiere? Welche Wege nutzen sie? Wo kann ich sie antreffen? Das heißt dann nicht unbedingt, dass ich dann sofort jedes Tier irgendwie erlegen muss, das da draußen rumrennt. Aber man geht nochmal anders gedanklich draußen durch die Landschaft, wie wenn ich jetzt rein einen Sonntagsspaziergang mache. Und durch dieses sich anders draußen verhalten und anders bewegen, nehme ich Dinge auch ganz anders wahr. Mhm. Ein Schlüsselmoment für mich war, hatte ich relativ kurze Zeit den Jagdschein erst und saß dann auf einem Hochsitz im Sommer, es war richtig warm Da schwirren dann also die Stechmücken und Wespen und Wildbienen um einen rum. Und vor mir landet eine Wespe auf dem Holz von dem Hochsitz. Und ich höre auf einmal so ein Nagelgeräusch. Ich so, was war denn das? Und dann habe ich es also gesehen, dass diese Wespe hier an diesem Holz genagt hat. Und das kann man hören. Also krass. Das glaubt man irgendwie kaum, aber man hört es. Und das war dann für mich so ein Moment, okay, krass. Deshalb gehe ich auch auf die Jagd. Also primär, weil ich meine Gefriertruhe mit vertretbarem Fleisch füllen möchte, ja. Mhm. Aber genau auch wegen diesem Naturerlebnis, wegen dem Draußensein, wegen dem Dinge beobachten, das macht es für mich aus. Und es war letztendlich für mich auch die Motivation, dann den Beruf zu ergreifen als Landschaftsökologe, diese Begeisterung für Wildtiere und für die Prozesse, die da draußen ablaufen, ja, das macht es einfach aus für mich.
Ja, cool. Und für alle, die Natur und Wald intensiv erleben möchten, habe ich gesehen, gibt es am 15. Mai diesen Jahres in Murrhardt eine Art, ja, Seminar im Wald, also direkt in der Natur, direkt draußen, unter dem Motto Die Jagd aus unterschiedlichen Perspektiven. Das heißt, da können Teilnehmer mit dir in den Forst gehen, Natur beobachten, du erzählst was über die Jagd, die Rolle des Jägers. Hört sich sehr gut an. Da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Möchtest du noch ein paar Worte darüber sagen?
Ja, gerne. Das Ganze findet als Aktion der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald statt. Die SDW ist auch eine Vereinigung von einigen Förstern hauptsächlich gestaltet, die sich um den Erhalt der artenreichen Wälder bei uns bemühen und kümmern. Natürlich beruflich bedingt machen sie das auch, aber dann eben auch mit solchen Umweltbildungsangeboten, mit Waldpädagogik für Kindergruppen und so weiter. Und in dem Rahmen, ich möchte es nicht Seminar nennen, wir machen einen kleinen Nachmittagsspaziergang durch den Schwäbisch-Fränkischen Wald. Und ich erzähle so ein bisschen aus der Sicht des Jägers, mit den Augen des Jägers, wie wir den Wald, wie wir die Kulturlandschaft bei uns sehen und auf was wir so achten und warum wir auf die Jagd gehen.
Hört sich sehr interessant an. René, ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Spaß. Weiterhin viele tolle Momente in und mit der Natur und Erfolg bei euren Vorhaben zum Schutz der Biodiversität.
Vielen Dank, Philipp, für das Gespräch.
Hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch was für euch mitnehmen. Wir wünschen euch noch einen schönen Frühling. Genießt die Natur und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.